Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin mit der Florian und heute sprechen wir über Don't Be the Nice Girl Teil 2. Wir haben letzte Woche mit Laura schon ganz viel über ihre persönliche Reise gesprochen, aber auch das, was Organisationen tun müssen, um alle Leute zu integrieren. Wir haben über soziale Verantwortung gesprochen, wir haben über Change gesprochen, Transformation gesprochen, aber auch was jeder Einzelne und Einzelne im Alltag so tun kann. Da waren schon super viele Erkenntnisse dabei, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und heute geht es mit Teil 2 noch mal ein bisschen tiefer rein. Ich habe sie auf jeden Fall noch ein bisschen gelöchert und sie hat natürlich noch ein bisschen was aus ihrem Buch vorgelesen. Seid gespannt, falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, hört die auf jeden Fall zuerst an, kann ich euch sehr empfehlen. Da stellt sie sich auch nochmal ausführlich vor und jetzt gehen wir direkt in Folge 2 rein. Viel Spaß damit!
Wir hatten eben das Thema Daten angesprochen, weil du sagtest, jetzt ein Thema, was hat sich denn schon geändert? Also wir hatten ja zum Glück auch hier schon im Podcast das Thema, genau, du zückst das Buch schon, zum Thema Bezahlung, auch gleichgeschlechtliche, faire Bezahlung.
Ja.
Das jetzt, wir nehmen jetzt hier gerade noch im März auf, deswegen ist es gerade noch so präsent. Ich glaube, der 13. März war es, jetzt huldigt mich bitte, wenn ich das falsche Datum sage, das muss ich nochmal nachrecherchieren, aber ich glaube, der 13. März war der
Equal Pay Day.
Genau, wo sozusagen
18. März, 13. März, 13.
März. Irgendwie sowas, also in dem Zeitraum, ist also erschreckend eigentlich, dass es so, also überhaupt nicht der 1. Januar ist, aber so erschreckend, dass es auch im März ist. Aber das ist sozusagen der Tag, ab dem Frauen eigentlich wirklich erst bezahlt werden.
Im Vergleich zu Männern.
Im Vergleich zu Männern, genau. Und also das ist sozusagen die Lücke des Gehaltes von fast 2,5 Monaten aufs Jahr gerechnet, im Durchschnitt natürlich. Ist jetzt auch nicht in jeder Organisation so automatisch, sondern im Durchschnitt. Was es auch nochmal erschreckender macht, weil es ja auch ganz viele gibt, die es fair machen.
Ja.
Das heißt, es muss einige geben, die es gar nicht fair machen sozusagen, wo es ja noch schlimmer ist im Durchschnitt. Und genau, also daran merkt man, also eine Zahl und davon braucht man gar nicht groß weiterreden, wo man merkt, okay, an so einer Stelle sind wir nicht gleich in der Behandlung.
Florian, wobei ich da direkt die Einwände höre, weil es gibt ja die Bereinigte und Unbereinigte. Also für die, die das noch nicht gehört haben, weil ich habe auch gerade ein Buch lesen, der bringt das dann in Relation und sagt so, im Volksmund heißt es immer 18%, jetzt immerhin weniger, 16% ist sie gerade die Gap und es gibt so viele krasse Gaps. Vielleicht passen die auch in die Shownotes, weil ich finde, die haben auch ganz viel Raum verdient. und dann denke ich so, wenn ich das lese, ja okay, dann sind es halt, die Bereinigte ist irgendwie 5 oder 6%. Bereinigt heißt dann selber das Level, selbe Qualifikation, selber Posten. Und da könnte man jetzt sagen, so, das ist ja dann die wahre Lücke. Die ist ja dann nur bei 6%. Und dann denke ich so, nur 6%? Dann sind es nur 6%. Dann ist es nicht so schlimm.
Hä?
Also erstmal die Argumentation finde ich total verkehrt. Also denke ich so, okay. Also 6%, dann stell dich doch mal nicht so an, oder was? Fragezeichen. Also mir fehlt ja diese Entrüstung, ne? Und dadurch, dass das jedes Jahr einfach im März einmal so durch die Kalender gejagt wird, denke ich so, jo, also da, also Awareness ist wichtig, aber Aktion muss darauf immer folgen. Antwort mit Aktionismus. Und dann auch dieses, ja, dann müssen, das kommt jetzt gleich in dieser einen Stelle von dem Buch, die ich gerne auch noch vorlese, weil es dazu gut passt, ist auch wieder das Problem der Frau, dass sie halt einfach nicht so gut verhandelt. Und dann frage ich so, hä, also in welcher Gesellschaft wollen wir wieder leben? Wieso nutzen wir den Hebel nicht, den es gibt unternehmerisch? Da ist eine Stelle, die wird honoriert mit Summe X. Egal, wer sich da draufsetzt, ist eine Frage. Und in Bezug auf Lohn, also Gap ist dann auch wieder, da müssen sich Frauen eben die Jobs suchen, wo sie besser bezahlt werden.
Ja.
Und dann gibt es eine ganz interessante, können wir ja in die Shownotes packen, Studie. Also es gibt einfach Untersuchungen, dass genau da, wo Frauen hingehen, das Lohnniveau sinkt. Also es ist halt nie so einfach, wie man jetzt so zu vermuten mag. Und auch auf solche Tipps kann man einfach echt verzichten, weil sie einfach Quatsch sind. Also das eigentlich zeigt das nur so, okay, du bist überhaupt nicht in der Materie drin. Danke dafür. Und wir können gerne weitersprechen, wenn du dich besser damit auskennst oder halt auch offen dafür bist, dass es deine subjektive Wahrnehmung ist.
Bevor du gleich ein Kapitel aus deinem Buch vorliest, eine Frage, wie viel, oder wie denkst du darüber, wie viel muss die Politik an so einer Stelle dann auch regulieren? Also im Sinne von, jetzt gibt es ja das Gesetz.
Lohntransparenz?
Genau, die Lohntransparenz, dass ich vorher schon aufschreiben muss, in welcher Range zum Beispiel auch das Gehalt liegt. Dadurch ist es für den oder die, die sich jetzt bewirbt, ja auch schon mal ungefähr klar, was werde ich ungefähr verdienen. Das heißt, dieser Verhandlungsgap ist ein bisschen kleiner geworden, auch wenn das natürlich nur eine Zahl ist, die da hinschreiben und was dann am Ende rauskommt, immer noch mal ganz anderes. Aber zumindest habe ich eine Minimalrange, woran ich mich orientieren könnte. Mhm. Das hilft sicherlich, aber das ist nicht die Lösung dafür und tut auch nicht strukturelle Probleme lösen. Aber das ist ein Mittel, den die, also die Politik sozusagen vorgegeben hat. Jetzt könnte ich 100 andere Beispiele nennen, wo die Politik sozusagen eingreift von Frauenquote etc. Ja. Wie siehst du das? Ist das hilfreich? Ist das wichtig? Ist das ein notwendiges Mittel am Anfang, um ja, sozusagen das genau. zu fördern? Genau,
also grundsätzlich finde ich es temporär notwendig, weil wir es anders ja scheinbar nicht hinbekommen. Punkt. Und ich war eine Zeit lang dagegen. Ich finde es auch total spannend, weil ich glaube, wir haben alle so eine Entwicklung von wie definiere ich Feminismus für mich, aber auch Aktivismus für mich, ne, und wo stehe ich da eigentlich? Und ich habe alles hinter mir. Ist total spannend. Also dieses so, ich will für meine Leistung belohnt werden. Ich brauche das nicht. Ich will das nicht sein. Ich will nicht aufgrund meines Geschlechts. Und dann aber kommt dieses Zoom out. So Leute, das ist strukturell. Und die kleine Laura, die kann das finden, wie sie möchte, aber das ist noch nicht mal ihr eigenes individuelles Problem, weil es einfach viel größer ist als sie. Ja. Und genau deswegen finde ich das total wichtig, weil es ja augenscheinlich anders nicht funktioniert und automatisch einfach nicht, wie gesagt, Carla einberufen wird als Nächste, sondern immer von Karlchen und Carla hat keiner gefragt. Und gar nicht so dieses, Frauen haben das notwendig, dahin gehoben zu werden, hätten sie nicht, wenn die Bedingungen andere wären. Aber dadurch, dass sie halt so sind, wie sie jetzt sind, finde ich es temporär wichtig, richtig, damit wir dann diverser aufgestellt sind. Das gilt auch auf gar keinen Fall nur für Mann und Frau, sondern ne, divers ja,
Für alle
absolut und auch all die, die nicht repräsentiert werden bisher in den Unternehmensebenen, wo sie aber genauso zu sein hätten, finde ich, damit sie ein Spiegelbild der Gesellschaft abbilden und auch Interessen vertreten. Und übrigens hat McKinsey auch, ich glaube, letztes Jahr erst in der Studie überhaupt herausgefunden, profitabler, ne, also diversere Teams sind profitabler. Und es macht auch total Sinn, wenn dann nicht nur Michaels und Christians sitzen, die Lösung suchen, sondern halt einfach ganz unterschiedliche Menschen aller Couleur und dann sagen, hey, ich glaube, das ist ein ganzheitlicher Ansatz für Gesellschaft XY. Und total schade, aber bin ich d'accord mit, ist, wenn es auch überhaupt nicht reicht, auch, ich habe so einen Gerechtigkeitssinn, der ist so mega ausgeprägt, wie du merkst, zu sagen, aus Gerechtigkeitsgründen finde ich das wichtig. Dann haben wir vielleicht ein paar BWL-Justus eingesammelt, weil es ökonomisch einfach auch total viel Sinn macht. Also wieso müssen wir aber auch überhaupt mit diesem ökonomischen Punkt kommen? Wieso reicht nicht, lass uns das auch mal gerecht machen. Aber für viele ist dann erst der ausschlaggebende Punkt, ja, aber eine Unternehmensberatung hat auch herausgefunden, dass es ökonomisch besser und profitabler ist. Okay, dann machen wir es doch. Ja, also
ja. Ja, ich glaube, da gibt es vielseitige Meinungen drauf. Aber du möchtest ja ein Kapitel vorlesen zum Thema Daten, um das auch nochmal zu untermauern. Vielleicht passt das auch gerade ganz gut da rein.
Ja, ein kleiner Ausschnitt. Ich habe bewusst nicht ausschließlich den vorgelesen, weil dieses Buch ist alles andere geworden als irgendwie ein Berufsratgeber mit wichtigen, aber langweiligen Zahlen. Sondern es ist ein Mix aus sehr nahbar und persönlich geworden, aber auch ein also gesellschaftskritisch eingeordnet, ja. Okay, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Für dich geschrieben. Vor allem uns Frauen wird oft erzählt, schlimmer noch, erklärt, was wir bräuchten oder tun müssten, damit wir unsere Ziele erreichen, wie Karriere und Kinder vereinbaren sollten. Wir bräuchten mehr Disziplin, Zeitmanagement und Selbstvertrauen. Dabei wird häufig außer Acht gelassen, in welcher Welt wir aufwachsen und vor allem in welchen Strukturen wir leben. Wir sollten besser verhandeln und nach mehr fragen, statt dass Unternehmen unsere Leistung unabhängig vom Geschlecht honoriert. Nein, das lässt man weiterhin schön das Problem der Frau sein. Wie perfide. Das macht mich ziemlich wütend, denn es könnten große Hebel für mehr Gerechtigkeit und vor allem Vereinbarkeit in Bewegung gesetzt werden. Die Öffnungszeiten von Kitas sind schwer vereinbar mit den Arbeitszeiten einer Vollzeitstelle oder Jobs mit flexiblen Schichtdiensten. Dabei kann man von Glück reden, wenn man überhaupt einen Platz bekommt. Denn obwohl seit dem Jahr 2013 rechtlich der Anspruch ab dem ersten vollendeten Lebensjahr des Kindes besteht, fehlen deutschlandweit mehr als 400.000 Plätze. So fällt die Wahl oft zwangsläufig auf eine Teilzeitstelle. Auch wenn sich da langsam etwas tut, bedeuten Teilzeitjobs selten verantwortungsvolle Positionen. Zudem zahlen wir Frauen so weniger in unsere eigene Rente ein, was wiederum zur Folge hat, dass wir finanziell von unserem Partner abhängig sind und das Risiko für Altersarmut steigt. Mütter und somit 64% der deutschen Frauen trifft es noch härter. Man spricht von der sogenannten Motherhood Penalty, die zeigt, dass Frauen mehr Diskriminierung und Lohneinbußen zu erwarten haben, wenn sie Kinder bekommen. Das Elterngeld ist in Deutschland seit der Einführung im Jahr 2007 nicht geändert, geschweige denn der Inflation angepasst worden. In der Zeit, in der entscheidende Schritte für die Karriere anstehen, bekommen Frauen Kinder und übernehmen 110,6% mehr Care-Arbeit als Männer. Unbezahlt. In Klammern auf, das ist das Rückgrat der Gesellschaft, by the way. Im Alter von 34 und damit in der sogenannten Rush-Hour des Lebens, wo eben Entscheidungen zu Partnerschaft, Beruf und Kindern getroffen werden, ist die Gender-Care-Gap somit am höchsten. Die harten Female Facts liste ich nicht auf, um mich oder uns als Opfer darzustellen, sondern um die aktuelle Lage zu skizzieren und dir deutlich zu machen, dass nicht du das Problem bist. Außerdem finde ich die Information sehr wichtig und relevant für unser aller Leben und vor allem für die Entscheidungen, die wir für uns treffen.
Vielen Dank. Jetzt gibt es ganz viele Dinge, die wir tun können. Uns in die eigene Nase fassen könnte der erste Schritt sein, einfach mal zu reflektieren, nachzudenken. Lass uns noch mal kurz über die Organisation sprechen. Wir hatten eben schon so ein paar Buzzwörter genannt, die McKinsey-Studie zum Beispiel. Ja. Und es ist so, umso diverser ein Team aufgestellt ist, umso besser. Also egal, ob das jetzt ein Meeting ist, ob das ein Projekt ist, egal welches Vorhaben es letztlich ist, umso mehr Diversität in einem Vorhaben vorhanden ist, umso besser ist das Ganze. Jetzt gibt es ja ganz langsam, auch mit diesen vielen Teilzeitmodellen, die man so hat. Ich meine, letzte Woche kam gerade bei uns auf, wo jemand gefragt hatte, wie viele verschiedene Arbeitsmodelle haben wir? Und der Kollege hat geantwortet, 174 von 500 Mitarbeitenden im System. War ich auch ein bisschen überrascht, aber sozusagen diese Palette gibt es dann hier. Und jetzt gibt es sowas wie Tandemführung. Ja. Es gibt ganz bewusst aufgestellte Teams. Gerade und trotzdem, obwohl diese Modelle in der Forschung sehr positiv wahrgenommen werden, wie gerade zur Tandemführung, dann gibt es ja auch ganz viele Podcasts dazu, wo Frau-Mann oder Frau-Frau zum Beispiel in so einem Tandem das dann einfach auch wahrnehmen, ob die dann beide 50 arbeiten oder beide 60% arbeiten.
Also,
so wie es gerade passt. Ja. Es gibt ganz viele verschiedene Modelle. Ja. Und jedes Mal merkt man vor allem, wenn die Personen, die das machen, sich dafür einsetzen und mit der Organisation strukturell zusammenpassen, dass das sehr, sehr erfolgreich sehr häufig ist. Also es gibt sehr wenig negative Beispiele eigentlich. Warum kriegen wir strukturell nicht hin, dass so etwas mehr gefördert wird? Also warum arbeiten wir denn nicht einfach, wenn wir sagen, hey, wir brauchen einfach mehr Diversität. Wir brauchen vielleicht gerade im Thema Führung vielleicht auch verschiedene Perspektiven. Warum arbeiten wir denn nicht mehr mit so Tandem-Modellen und versuchen dann auch verschiedene Geschlechter zum Beispiel draufzusetzen oder verschiedene, also muss ja nicht immer nur Geschlechter sein, man kann ja auch sagen, man nimmt eine junge Person und eine alte Person. Absolut, zum Beispiel. Ja. Also mit der verschiedenen Arten von, Vielfalt reinzunehmen. Warum passiert das noch zu wenig? Haben wir Angst davor? Ist das einfach noch zu neu? Sind Organisationen noch nicht so weit? Also, es ist ja etwas, also, das wäre so das Einfachste rein, also, ein bisschen einfach ausgedrückt, aber es wäre das Einfachste, solche Modelle mal auszuprobieren. Und muss ich ja jetzt auch nicht, wenn ich 100 Teams habe, in allen Teams gleichzeitig ausprobieren. Mit einem Team anfangen. Warum nicht ein Team anfangen und gucken, ob es eine positive Veränderung hat? Warum passiert das zu wenig?
So eine gute Frage, Florian.
So zum Schluss noch.
Lass uns mal die Frage stellen, ja, und andere beantworten sie vielleicht, an welche Hürden dann man gekommen ist, wenn man auf Entscheidungsstühlen sitzt und das angebracht hat. So, hör mal auf mit dem neuen Zeug und daran glaube ich nicht. Ich glaube,
ich teile meine Position hier nicht. Irgendwie sowas dann wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, dass wir in dem Diskurs schon wahnsinnig weit sind. Also in dieser öffentlichen Debatte auch. Und dass aber Unternehmensstrukturen teilweise echt in der Steinzeit hängen geblieben sind. Und das sage ich so voll offen, weil ich das gar nicht wertend meine in Form von so, doch, ich meine es schon wertend. Ich meine einfach, ich frage mich so, wir haben 2025 und warum ist das jetzt noch, warum erst jetzt? Und ich merke schon, dass gesellschaftskritische oder auch überhaupt, also Geschlechtergerechtigkeit und Co., also dass das schon Themen sind, die mehr in die Mitte der Gesellschaft kommen. Aber ich glaube, es ist einfach so, dass die, die davon benachteiligt sind, nicht in den Positionen sind, die es ändern können. Und die, die auf den Positionen sitzen, die es ändern könnten, haben, entweder wissen sie es selbst nicht. Also ich will das gar nicht nämlich so en gros verurteilen. So, ihr habt, seid Machterhalt geil und wollt die Gesellschaft nicht weiterbringen. Ich glaube, das hat, deswegen bin ich immer so eine Freundin von Sensibilisierung, Perspektivwechsel und auch wertfreie Räume aufmachen. So, hey, wo sind eigentlich deine Ängste? Weißt du nicht, wie du das anfangen sollst, kannst? Ja. So.
Ich brauch's einfach schon den Anstoß dann irgendwie.
Ja, genau. Ja. Den Anstoß, aber auch nicht so verurteilungsmäßig. So Pranger.
Ja. Ich glaube, das ist von beiden Seiten sehr wichtig. Also man muss ja erstmal mit der positiven Haltung rangehen, dass der oder diejenige nichts Negatives möchte und immer sein Bestes oder ihr Bestes tut. Genauso gut muss ich, wenn ich sage, ich möchte jetzt was anstoßen, auch erstmal wohlwollend davon ausgehen, dass die andere Person diese Veränderung, wenn ich es ihr klar mache, auch durchführen wird oder mir zuhören wird und das sozusagen mit mir gemeinsam angeht. Also das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, mit so einer positiven Grundhaltung an so einer Stelle auch ranzugehen. Auch wenn man vielleicht eher auch schlechte Erfahrungen bisher gemacht hat.
Ja, da steht die Idealistin und Optimistin in mir als letztes. Also ich glaube, auch andere würden sagen, so, ja, okay, sie hat schon lange nicht mehr mit jemandem gesprochen, der. Aber stimmt gar nicht. Also ich spreche echt wirklich viel auch mit, vor allem mit Männern in Machtpositionen, die total offen dafür sind und denken, darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Ja. Also vielleicht ist das auch ein Berufsfeld, in dem ich mich noch weiterentwickeln werde. Wobei ich da auch, ich finde das so traurig, warum erst jetzt und warum bist du nicht schon viel früher dafür offen? Und ich glaube aber, in deren Lebensrealität findet das einfach nicht statt. Und weil es dort nicht stattfindet, ist es halt einfach kein Thema. Ich weiß gar nicht mehr, wer das genau gesagt hat, ob es Poseidon war oder so. Wäre das ein Männerproblem, würde auch eine Lösung morgen dafür da sein. Das ist natürlich sehr pauschal und Klischee und weiß ich nicht was alles. Aber ich finde das Beispiel krass, weil ich glaube auch, dass diejenigen, die auf Machtpositionen sitzen und Kinder haben und Kinder und Karriere ideal vereinbaren können, dass die Frauen das zu Hause natürlich, also nicht natürlich, aber ich denke zu 95% stemmen.
Von der Statistik her, ja.
Entsprechend dann auch diese Lebensrealität einfach nicht leben. Und würde sie das aber selbst betreffen, würden Kitas wie Pilze aus diesem Boden schießen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und das macht mich dann schon auch wieder traurig und wütend. Und das ist so die fine line, so wie viel Verständnis habe ich dafür, dass du noch nicht da angekommen bist, dass diese Lebensrealität von ganz vielen anderen Menschen ist und dass wir einfach so viel weiterkommen würden. Und wo fängt das an oder wo hört aber auch dann Verständnis auf? So, okay, aber so kurz nach 12, so, wann hast du es jetzt verstanden?
Ja. Ja. Genau. Also wohlwollend rangehen, vielleicht einfach mal das Gespräch suchen, das ist ein Tipp, den wir gerade hier mitgeben können. Auf die Politik vertrauen ist eine Sache, Dinge anzustoßen oder Dinge, die anstoßen, können temporär helfen. Ich glaube, umso größer eine Organisation ist, umso mehr Spielraum haben sie auch, Dinge selber zu verändern. Also du hast jetzt gerade das Thema Kita angesprochen. Betriebskitas. Denke ich mir so, genau, Betriebskita. Einfach eine Betriebskita aufmachen und sagen, hey, ab morgen 6 oder 7 können die Kinder abgegeben werden. Bis abends, weiß ich nicht, 18, 19 Uhr. Einfach um dieses Problem zu lösen, dass Leute, die vielleicht morgens, nachmittags, mittags arbeiten, die vielleicht super früh anfangen müssen, Schichtbetrieb haben etc., auch die Kids abgeben können, während vielleicht in der gesetzlichen Kita halt erst um 8 kann man erst das Kind abgeben. Aber wenn ich halt, weiß ich nicht, um 7:45 auf der Arbeit sein muss, weil da irgendwelche Regeln gelten mit dem Sinne, und da können wir jetzt vielleicht auch nochmal drüber sprechen, so alle zurück ins Office, diese etwas doch sehr negativen Entwicklungen dann, die jetzt gar nichts damit speziell zu tun haben, aber die das ja auch nochmal erschweren, solche Thematiken. Ne? Wenn ich jetzt nicht mehr im Homeoffice arbeiten kann, wo wieder mehr auf die Finger geguckt wird, wo der Taylorismus plötzlich wieder deutlich stärker geworden ist. Wir reden hier von so privilegierten Dingen, wie man könnte ja mal eine Betriebskita aufmachen, wenn man das Geld dazu hat als große Organisation. Ja. Und dessen sehe ich, dass super viele Organisationen noch nicht mal mehr Homeoffice erlauben. Und ich denke mir so, wie soll es denn dann funktionieren? Also auf der einen Seite haben wir Fachkräftemangel und große Probleme, strukturelle Probleme, und auf der anderen Seite hauen die Firmen da so richtig negativ rein und machen gefühlt alles entgegengesetzt dieser Richtung, um da strukturell einig anzudocken.
Ja, ist auf jeden Fall nicht schön zu beobachten und habe da auch ein ganz ungutes Gefühl, wenn sich der Markt drehen sollte in Form von Arbeitnehmer-Arbeitgebermarkt. Also das ist ja auch im Wandel, würde ich sagen. Ja, wer da am längeren Hebel sitzt, und mit welchen Werten da jemand an welchem Hebel sitzt.
Mein Credo ist, Veränderung gibt es nur aus 2 Perspektiven.
Ja.
Also eine richtige Veränderung, so Kleinveränderung, aber so eine richtige Veränderung kann nur durch 2 Zustände in Kraft treten. Das eine ist, ich habe eine unfassbar hohe Vision und ich glaube extrem daran.
Ja.
Dann habe ich so eine Motivation, dass diese Veränderung auf jeden Fall gelingen wird.
Ja.
Das Negative ist, sie kann nur gelingen, wenn der Schmerz hoch genug ist. Mhm. Also wenn es sozusagen gar nicht mehr geht anders. Wenn ich nicht einen Tag mehr in der Organisation überleben würde, dann kommt auch so eine Veränderung. Alles dazwischen ist so wischiwaschi, funktioniert nicht so richtig.
Ich finde das Beispiel toll, weil ich eine Unterhaltung hatte und dann hieß es, naja, aber der Preis war ja nicht zu hoch für, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber ich habe gesagt, so krass, also hast du den Preis bezahlt? Mhm. Und dann ist doch die Frage in der Gleichung, der du gerade aufgemacht hast, wessen Schmerz? Also um wessen Schmerz geht das hier und warum sehen wir den nicht? Nur weil er uns selbst nicht betrifft.
Genau, das ist nämlich das Problem. Also dass er dann im Zweifel mich persönlich gar nicht betrifft, ist er ja auch nicht groß genug.
Ja.
Jetzt habe ich die Vision auch nicht, wo ich mir denke, uns geht es ja auch noch ganz gut, wir verdienen ja noch 3 Milliarden im Jahr, warum soll ich was ändern? Ja. Auf der anderen Seite spüre ich den Schmerz nicht. Und das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem, warum so eine Veränderung auch wirklich nicht angestoßen wird. Weil irgendwas so dazwischen, so ja, man könnte eventuell, vielleicht mal, aber so richtig, weder auf der einen noch auf der anderen Seite tangiert es mich so richtig.
Ja, ja. Aber ich glaube schon, dass viele Verantwortung übernehmen wollen. Im Kleinen fängt das an. Ich habe zur Einordnung im Buch ganz vorne auch geschrieben, ich glaube, für mich persönlich ist es die einzige Art und Weise, ist Teil des Systems zu werden, um es dann zu verändern. Also ich bin Fan von, ich bin dann in einer Unternehmenskultur Teil von dieser, kenne die Regeln, höre zu, schaue genau hin, weiß, wer Bremser ist, wer ist Fortschrittgeber, suche dann aktiv die Gespräche mit Menschen, die die Vision teilen, die ich auch habe.
Dieses Skin-in-the-Game-Thema.
Genau. Und glaube ganz fest daran, dass damit Veränderung möglich ist. Ja, im Kleinen und ganz viele kleine Schritte, ganz viele kleine Welten, ist unsere große.
Genau. Ganz viele kleine Schritte zu machen, bis wir auch mal einen ganz großen machen können. Du hast ja auch hier, du hast ganz viele Codes geschrieben und die sind alle so aufgebaut, dass es am Ende immer eine Übung gibt.
Ja, mehrere sogar. Ja,
genau, also mindestens gibt es immer eine Übung zu jedem Code.
Ja.
Eine Frage, wie kamst du auf diese Exercise? Ist das das, was du dir sozusagen, also was du selber sozusagen gemacht hast für dich? Oder war sozusagen dieser Code da und dann hast du dir überlegt, okay, was könnte ich machen, um den zu stärken?
Das Besondere ist ja, dass das Buch ja in den letzten 15 Jahren entstanden ist, muss man ja fast sagen. Also durch Instagram wurde ich aufmerksam oder ein Verlag auf mich aufmerksam, habe ich dieses Buch geschrieben. Und aber es sind Inhalte so von der Confidence Journey der Laura ab 16, weil ich immer alles aufgeschrieben habe, was ich gedacht habe, was ich verstanden habe dann, wo ich dachte so, das ist eine Erkenntnis, eine Power is taken, not given. Ich kann nicht warten, bis mir jemand die Tür aufmacht. Ich muss sie selbst aufmachen. Und das alles fließt auch mitunter da ein. Und ich sage immer, es reicht nicht, darüber zu lesen. Also es reicht, du kannst dir ganz viele Zitate durchlesen, die super, also ich reagiere auch total darauf. Ja, so Empower-Zitate, so, oh mein Gott, das verändert mein Leben morgen. Ja, aber nur, wenn du das auch umsetzt. So, das heißt, es reicht nicht, darüber zu lesen. Du musst es auch tun. Und mein Credo ist so, Antworte mit Aktionismus. Und deswegen war es mir wichtig, dass das ein Buch ist, welches auch dazu anleitet, in die Umsetzung zu gehen. Mag sie noch so klein sein. Und das ist total einfach, weil wir dann lernen, wow, ich lebe danach noch, wenn ich mich XY getraut habe. Ich bin tatsächlich unabhängig von anderen Menschen. Wenn mir das einmal bewusst geworden ist, geht das nicht mehr unzuverstehen. Und ich glaube, deswegen war das von vornherein irgendwie klar, dass das so aufgebaut ist, dass es viel, möglichst viel abdenkt von innen nach außen, also auf was habe ich Einfluss im Innen, was dauert ein bisschen länger, was innere Arbeit angeht und dann nach außen, wie trete ich auf, wie sieht meine Confidence-Rüstung aus, dass ich auch die Frau bin oder der Mensch bin, der ich nach außen sein möchte, also lasse ich die PS da auch nicht auf der Straße, weil wir in einem System leben, in dem wir leben, also heißt, wie nutze ich das, was das System mir praktisch jetzt gerade auch an Spielregeln gibt. Ja.
Ja, richtig. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Mal gucken, ob du sie beantworten kannst. Hast du einen Lieblings-Confidence-Code?
Oh, also es sind ja 33 an der Zahl. Ich finde auch die Zahl richtig schön. Und ich glaube, der Lieblings-Confidence-Code ist die Nummer 1, weil der da heißt, Selbstvertrauen fängt bei dir an. Selbstvertrauen fängt bei dir an. Weil ich glaube, das ist so das Life-Changing, so eine Life-Changing-Erkenntnis, zu sagen, es braucht niemanden da draußen und es kann auch nichts an materiellen Dingen dir das geben, was du dir selbst geben kannst. Und das klingt so ein bisschen aufgeladen wie so ein Kalenderspruch, das weiß ich auch, aber es stimmt. Und ich glaube, viele Menschen wünschen sich oft so was Kompliziertes oder es muss hart sein und so, aber manchmal ist es wirklich auch das Einfache, obwohl der Weg dahin nicht einfach ist, möchte ich gar nicht sagen, aber er lohnt sich auf jeden Fall. Aber es ist simpel, es ist nicht einfach, aber es ist simpel. So. Und das macht dich unstoppable. Also du bist einfach wirklich frei. Und ich meine jetzt mal von Frau zu Frau, wenn du das hörst, oder von Frau auch zu Mensch, weil ich glaube, da gibt es dann andere Erwartungen und Co. an Männer zum Beispiel. Aber wenn du dich davon einmal löst, dann bist du frei. Und sich da erstmal wirklich selbst ehrlich die Frage zu stellen, was möchte ich eigentlich, was macht mich glücklich, wo gehe ich total drin auf oder was mache ich, weil ich denke, dass es von mir erwartet wird. Ich glaube, das macht uns auch wieder zu einer gesünderen und besseren Gesellschaft. Ja.
Definitiv, ja. Ich glaube, das sind schon richtig gute Schlussworte. Das können wir, glaube ich, hier fast schon so stehen lassen. Ich glaube, du wolltest noch einen vorlesen?
Nee, ich habe, glaube ich, aber noch einen Appell, den ich loswerden möchte. Weil ich das Gefühl habe, oder was ich mir auch erhoffe durch dieses Buch, ist, dass es Räume aufmacht für Gespräche, die man sonst vielleicht erstmal sich vielleicht nicht traut anzurollen, sagt man das, anzustoßen. Dankeschön, ja. Und auch, ich spreche auch Männer aktiv an, so herzlich willkommen in einer anderen Lebensrealität, weil ich das auch total bereichernd finde. Und ich bemerkt habe, ich lese auch unheimlich gerne, dass ich einfach sehr, sehr viele Bücher auch von Männern gelesen habe. Und vor allem so Karriere und Co., Persönlichkeitsentwicklung. Und das finde ich auch spannend, weil das natürlich auch die Männerlebensrealität in der, also ist. Und die ja auch nicht als Frau durchs Leben gehen. Das habe ich ja hier dann wirklich für die Frau geschrieben, von Frau zu Frau und auch von diesem Nice-Girl-Muster, wie ich es dann halt gebrochen habe. Aber ein Raum und ein Appell ist dieses Thema, was ich merke, egal mit wem ich über dieses Buch spreche, darüber spricht mit mir keiner. Ist nämlich Exkurs 33, da geht es nämlich um sexuelle Belästigung und Sexismus bzw. Übergriffe. Und sexuelle Belästigung ist allgegenwärtig. Und ich wünsche mir, dass wir glauben, dass wir zuhören und dass sich diejenige, die das liest, weil ich ja weiß, wenn das 10 Frauen lesen, weiß ich nicht, ob davon nicht wirklich alle sogar betroffen sind, in welcher Form auch immer, dass das auch anerkannt wird als Problem der Gesellschaft. Also das haben wir alle, weil es uns alle betrifft. Und das hört auch in Unternehmen nicht auf. Ich möchte sogar fast sagen, vielleicht fängt es da an. Und ja, da wünsche ich mir auch einen offeneren, zielorientierten, sicheren Diskurs, Umgang, Raum, weil den beobachte ich jetzt leider so noch gar nicht. Und das war mir nochmal wichtig zu sagen, ja.
Das ist schön. Ich hoffe, dass wir einfach auch durch, oder das, ich glaube, du durch dein Buch sowieso, aber auch vielleicht durch den Podcast, dann auch hier wieder eine Veränderung in irgendeiner Form anstoßen. Vielleicht auch einfach, wenn es wirklich nur ein ist, wie machen wir das wirklich gut? Sollten wir uns diese Frage in der Organisation auch mal stellen?
Und das kann auch wehtun, ne? Das darf wehtun, diese Frage zu stellen. Und ich wünsche mir wirklich, es ist ein Appell an alle, dass wir mutig genug sind, hinzuschauen. Und weil es sich lohnt.
Ja, also vor allem für alle Führungskräfte da draußen. Geht hin und guckt einmal, wie es läuft im Team. Das ist so, so wichtig. Ist gut genug zu machen, gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, man kann als Organisation noch so fair und toll aufgestellt sein. Ich glaube, auch hier bei Seibert, es wird immer Dinge geben, die wir finden, wenn wir da hingucken würden, und zwar genauer hingucken, die man immer noch entdecken würde, wo man denkt, warum eigentlich? Und wenn es nur so Sachen sind wie, keine Ahnung, historisch gesehen sind unsere Gesellschafter alle männlich, kann man auch hinterfragen, ist das jetzt gut, ist das schlecht, was für einen Einfluss hat das auf die Organisation, müssen wir darüber sprechen, hat es überhaupt einen Einfluss oder ist das halt eigentlich nur was auf Papier hier steht?
Wer ist historisch männlich, Entschuldigung?
Die Gesellschafter hier zum Beispiel, bei uns.
Ah, okay.
Und das ist halt die Frage, ist das jetzt schlecht? Welchen Einfluss haben die jetzt auf die komplette Organisation? Müssten wir darüber nachdenken, etc. Jetzt kann man die auch nicht irgendwie einfach enteignen oder so.
Natürlich nicht,
Aber das sind alles Dinge, worüber man immer trotzdem mal auch nachdenken kann und kann schauen, macht das einen Unterschied?
Beziehungsweise wie stellen wir sicher, dass wir die Perspektiven, genau, die dort nicht abgebildet sind, mit einbeziehen?
Genau, das ist ja,
es muss
genau
ja nicht grundsätzlich da sein. Und ich kann auch,
gibt's ja manchmal sehr einfache Lösungen dafür, ja, genau. Im Endeffekt wäre das die Lösung, einfach zu sagen, ja, okay, dann ist es halt historisch gesehen so. Aber wenn es darum geht, Perspektiven reinzunehmen, muss ich ja nicht Gesellschafterin sein, um das vielleicht in die Organisation reinzutragen.
Ja, ich habe eine Filmempfehlung, Wunderschöner, von Caroline Herfurth, weil die einfach so unfassbar viele Ebenen in diesem Film platziert. Also Männlichkeitsbild, Unternehmenskultur, Sexismus, super krass gemacht. Also einfach echt Tochter, Freundin, Frau oder auch von mir aus besten Kumpel schnappen und in diesen Film gehen. Ich glaube, der schafft das mit einer anderen Brille auf dieses Leben und auf unsere Herausforderung auch zu blicken, auf die wir manchmal auch vielleicht keine Antwort haben, weil das viel ist. Aber das ist doch kein Grund. Also was ist die Alternative, frage ich mich. Und da sind sehr viele tolle Dinge auch nochmal platziert.
Dann schreiben wir das auch nochmal in die Shownotes unten rein, wie ganz viele andere Dinge, die ich nochmal in Ruhe nachgucken muss. Da musst du mir, glaube ich, nochmal ein bisschen helfen.
Sehr gerne.
Genau, also wie gesagt, denkt mal drüber nach, was man verändern kann. Lesen hilft auf jeden Fall, mal sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Verschiedene Perspektiven einzunehmen
hilft. Zuhören, hinterfragen.
Genau, fragt ruhig mal alle Schichten auch sozusagen oder alle Perspektiven auch in einer Organisation. Wo läuft gerade was gut, wo läuft gerade was schlecht? Und es geht jetzt gar nicht nur darum, zu sagen, okay, haben wir hier irgendwo eine Diskriminierung, ich muss wie so eine Polizei durch die Gegend laufen und gucken, ob ich es irgendwo aufdecke. Darum geht es überhaupt gar nicht, also das bitte nicht falsch verstehen an der Stelle. Es geht gar nicht um Bashing, sondern es geht einfach wirklich darum, eine Organisation zu schaffen, wo wir menschenzentriert arbeiten, wo es dem Menschen gut geht und alle Leute gerne auch zur Arbeit kommen und da ihren vollen Beitrag auch leisten können. Und da geht es natürlich darum, die ganze Gesellschaft auch abzubilden und gemeinschaftlich zu wachsen als Organisation. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Bild, wenn man das hat. Das muss ja nicht das einzige Ziel dieser Unternehmung sein.
Auf gar keinen Fall.
Aber das ist ein Side-Effekt, der, wenn man daran auch arbeitet, viel dem Fachkräftemangel zum Beispiel entgegenwirkt, der natürlich auch viel aufs Employer Branding, aufs Image einzahlt, zwangsläufig auch irgendwann auf den Umsatz automatisch sich auch auswirkt und so weiter. Und das spüren auch ja die Kunden letztlich von den Produkten, wenn ich damit umgehe. Gerade das Thema Werte, Nachhaltigkeit hier auch, sind alles Themen, die heutzutage einer großen Käuferschicht ja auch wichtig ist. Und ja, da merkt man ja auch, wie viele Produkte auch abgestraft, wo sich vielleicht, sage ich mal lieber keine Organisation, aber wo sich die Führungskräfte und also männlich, weiblich auch schlecht verhalten, wo dann ja auch Dinge passieren letztlich. Und auch da natürlich vollkommen zu Recht.
Ich finde es auch wichtig, dass wir das nicht trennen. Also weil ich höre dann wieder eine Stimme, die sagt so, ja, man muss, oh mein Gott, und muss man das jetzt alles immer, ne, so, ja, finde ich schon. Also ich finde, das ist auch die Macht des Konsumenten und der Konsumentin, sagen, ich kann bewusst entscheiden, wo ich einkaufe, bei wem ich was bestelle oder bei wem nicht und was ich damit
An der eigenen Nase fängt es an.
Unterstützen kann oder was ich nicht unterstütze.
Es gibt keine Organisation der Welt, die ohne Kunden auskommt. Von daher die erste Macht, die ihr selber ausüben könnt, ist nicht mehr bei dieser Organisation. Also es ist natürlich immer ein bisschen unfair jetzt, wenn irgendjemand medial durch den Kakao gezogen wird. Da, aber man muss ein bisschen aufpassen, nicht irgendwie überzugeneralisieren, aber auch wirklich mal drüber nachzudenken, was passiert hier gerade, wo läuft was gut, wo läuft was schlecht und ein Mittel, den man natürlich hat, einfach bei dieser Organisation nicht mehr einzukaufen. Ja.
Und selbst, ja, genau. Gerade noch überlegen, ob wir, das ist natürlich sehr komplex auch und sehr multifaktoriell, das Thema oder die Themen, das waren ja wirklich unzählige, ob wir was vergessen haben.
Hast du noch einen Tipp zum ganz zum Schluss, außer dein Buch zu lesen?
Wenn ich mir was wünschen könnte, womit die Leser, der Leser rausgehen sollten aus meinem Buch oder auch generell mit welcher Erkenntnis vielleicht aus dem Podcast, ist es, dass wir sehr, sehr viel Einfluss haben auf unser Leben selbst. Also mir ist es ganz, ganz wichtig, immer zu sagen, Selbstverantwortung. Es ist kein anderer dafür verantwortlich und keine andere, wie du dein Leben lebst. Es zwingt dich auch keiner, dein Leben so zu leben, wie du lebst. Es kann hart klingen, soll es auch. Guck in den Spiegel, wer willst du sein? Und ich sage auch nicht, die Veränderung ist dann morgen möglich oder vielleicht fehlen gerade Mittel oder dann gibt es Hilfsangebote online, nach Hilfe fragen und einen langfristigen Plan machen. So. Und wenn, ich glaube, dieses Buch ist eben dieses Appell an die Selbstverantwortung, aber es hilft auch einzuordnen, welches Rädchen bin ich eigentlich in dieser Gesellschaft und wo endet dann halt auch mein Einflussbereich? Und bin ich dann Produkt meines Umfelds auch und des Systems, in dem ich lebe? Und wie bewege ich mich da gesund und gut? Und vor allem mit der Erkenntnis, so sich selbst die Erlaubnis zu geben, egal welches Geschlecht, das Leben zu leben, welches wir selbst wollen, unabhängig von Erwartungen, die andere an uns haben. Und jetzt mal punkto Selbstliebe, auch wenn das dann auf jedem dritten Kalenderspruch auch steht, finde ich, ist das ein größtes Geschenk, was wir uns selbst machen können, dass wir genug sind, so wie wir sind. Und wenn wir das wissen, sind wir gewappnet, durch dieses Leben zu gehen, welches uns dann eben nicht von außen die ganze Zeit erklären kann, durch Werbung und hast du nicht gesehen, dass wir nicht genug sind. Also ob wir jetzt als Frau nicht schön genug sind oder nicht jung genug sind oder. Und ich möchte, dass wir verstehen, dass wenn wir dort, also ich glaube, mitmachen tun wir gewissermaßen alle zu einem bestimmten Maß. Das wird sich wahrscheinlich im zwischenmenschlichen Kosmos, in dem wir leben, auch nicht ändern. Aber ich glaube, wir können entscheiden, inwieweit wir da mitmachen und inwiefern wir die Kinder, unsere Kinder, Jugendliche beeinflussen oder auch vorleben können, dass es nichts mehr braucht on top, damit du dann endlich genug bist, sondern du reichst. Und ich habe mein erstes iPhone, keine Ahnung, Florian, wenn du das hattest, ich habe mein erstes iPhone in der 12. Klasse. Und ich weiß nicht,
später, ja.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt so mich gefunden hätte, mich lieben würde und endlich die Frau bin, die ich schon immer sein wollte, wenn ich mit 10 auch schon mich mit der ganzen Welt verglichen hätte. Und da wünsche ich mir als Gesellschaft, dass wir da genauer hingucken, weil da eine Generation heranwächst. Das können wir, glaube ich, gar nicht, diesen Ausmaß können wir uns gar nicht vorstellen, weil wir es nicht kennen, die mit dem Internet, Social Media und Co. groß wird. Und dass wir da auch den Zug bitte nicht verpassen, obwohl ich finde, dass wir den zeitweise schon verpasst haben, ehrlicherweise.
Eine große Herausforderung. Ja.
Aber da sagen, hey, durch Bildungseinrichtungen, Maßnahmen, Ergänzungen, Medienkompetenz, stereotypische Rollen hinterfragen, weil da, sonst sehe ich auch so den Backlash von morgen, thematisiere ich auch so ein bisschen im Buch. Und auch da, ey, das betrifft wieder uns alle. In jeder Familie ist das irgendwie Thema. Warum kommt das nicht irgendwo auf eine Agenda ganz nach oben, weil es einfach so wichtig ist und es einfach um so ein Gemeinwohl, um die Gesundheit der Gesellschaft geht und so. Da kann ich jetzt ewig weiterreden, aber das fehlt mir ja so ein bisschen. Und ich glaube, hier mache ich jetzt einen Punkt.
Ich kann aber sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Ja,
genau.
Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ich habe noch zwei kleine Abschlussfragen, okay, und dann machen wir auch Schluss.
Ja.
Die eine Frage, what's next? Was passiert? Kommen Confidence-Codes dazu? Schreibst du immer ein zweites Buch? Was passiert als nächstes?
What's next? Eine schöne Frage. Ich finde es total wichtig, mal innezuhalten und auch mal stehen zu bleiben und zu sagen, geil, was alles ist. Aber ich liebe Schreiben. Ich glaube nicht, dass es das erste und letzte Buch sein
wird. Also
wird
es auf jeden Fall ein zweites Buch geben.
Ja.
Okay, dann die Abschlussfrage und dann machen wir wirklich Schluss. Was würdest du morgen tun, wenn du 10-mal mutiger wärst? Würdest du überhaupt was ändern?
Nein.
Das ist eine valide Antwort.
Ja, weil ich glaube, dass ich mich durch meine Confidence Journey genau das traue, was ich gerade tue. Also rausgehen mit meiner Message. Keine Angst habe vor Widerstand oder Ablehnung. Ich habe auch keine Angst mehr, falsch verstanden zu werden. Ich freue mich sogar ein bisschen, wenn ich falsch verstanden werde, weil ich liebe inzwischen andere Perspektiven. Versuche zu verstehen. Und dann immer das ganze Große als mein Polarstern habe. Und zwar ist das halt einfach diese Veränderung in der Gesellschaft herbeizuführen, die ich mir wünsche für eine fairere und vielfältigere, gerechtere Gesellschaft.
Ja. Dann lassen wir das jetzt so stehen. Vielen Dank, Laura, dass du hier warst.
Diese sehr gerne.
Vielen, vielen Eindrücke geteilt hast. Vielen Dank, dass du das Buch geschrieben hast. Wir werden es unten in den Shownotes verlinken. Ich halte es nochmal kurz in die Kamera. Also wer sozusagen das Buch auch einmal lesen möchte, ich glaube, es gibt es in allen Buchhandlungen,
ja,
online etc.
Go,
ich glaube, die Digitalversion hast du, das kommt auch noch irgendwann. Also wer es digital lesen will.
Ja, Hörbuch
will,
und so, schauen wir mal, genau.
Ja, vielleicht sprichst du es dann demnächst hier noch ein oder so. Schauen wir mal. Sind ja ein paar Seiten, also musst du ja ein paar Minuten beschäftigt sein. Genau. Aber vielen Dank, dass du da warst.
Sehr,
vielen
sehr
Dank
gerne
für die vielen, vielen Insights. Vielen Dank euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wie immer, ihr habt was mitgenommen, habt was gelernt. Wir haben es eben schon 2-3 Mal gesagt, eigene Nase fassen, sozusagen mal überlegen, welchen Rahmen könnt ihr verändern? Muss man was verändern? Wo kann man was verändern? Einfach mal hinhören. Einfach mal Augen aufmachen, andere Leute auch mal fragen, also nicht nur auf sich selber gucken, sondern vielleicht auch andere mal fragen und ja die Verantwortung in den Firmen auch wahrnehmen. Und da haben wir, glaube ich, ein sehr breites Spektrum gerade auch angesprochen, wo man was verändern kann, was jetzt nicht nur wirklich rein ein Thema ist, sondern von Betriebskindergarten etc. Ist da jetzt eine Menge dabei gewesen. Da einfach mal überlegen, okay, was kann man tun, um es auch den Teams wieder besser zu machen, um den Menschen wieder zu helfen in der Organisation und da auch seinen Beitrag zu leisten und dann natürlich auch auf die Unternehmung selber wieder einzuzahlen. Also es gibt
absolut
ja immer, das, was man reingibt, kriegt man an so einer Stelle ja auch 1:1 zurück.
Miteinander statt übereinander.
Ja.
Und eigene Privilegien hinterfragen, beziehungsweise denen sich eben bewusst werden und sie dann nutzen. Und mein Buch lesen und ich freue mich total auch auf Feedback, ne? Also hat das was angestoßen? Was hat dir vielleicht gefehlt? Was hast du vermisst? Wo hast du dich angesprochen gefühlt? Wo gar nicht oder wo abgeholt? Und Ja.
Feedback ist noch Feedback ist noch super und wichtig. Wenn ihr Feedback habt zur Folge oder Fragen
super
noch.
Super gerne,
ja. Wir verlinken unsere beiden Profile natürlich unten in den Shownotes. Ihr könnt uns auf LinkedIn anschreiben oder ihr schreibt an modernwork@seibert.group und könnt da sehr, sehr gerne auch euer Feedback loswerden. Und wenn Fragen dabei sind, genau, der Instagram-Kanal ist natürlich hier oben im Buchtitel schon verlinkt. Das werden wir natürlich aber auch in die Shownotes mit reinpacken. Genau. Sodass ihr alles von der Laura natürlich auch finden könnt und ihr folgen könnt und da natürlich immer informiert seid, was auch als nächstes passiert, wenn das zweite Buch kommt.
Ja, what's next? A lot.
Hoffentlich.
Ich freue mich. Richtig toll. Danke
vielen Dank, dass du da warst. Euch Raum. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.